Also, wenn du 2000 Ampere durch so eine Industrieanlage jagst, dann ist dein größtes Problem eigentlich gar nicht der Stromkreis an sich.
Nee, absolut nicht. Das ist erst der Anfang.
Genau. Dein größtes Problem ist vielmehr, dass sich deine massiven Kupferleiter in einen riesigen, ungewollten Heizlüfter verwandeln. Ein Heizlüfter, der die gesamte Anlage von innen herausschmelzen kann.
Mhm.
Und wir sprechen hier wirklich nicht über das bisschen Abwärme, das so ein Laptop-Netzteil abstrahlt. Wir sprechen über thermische Energien, die Metall verformen, Isolationen verdampfen und ganze Fabrikhallen lahmlegen können.
Richtig, das sind unglaubliche Gewalten, die da wirken.
Deswegen blicken wir in unserer heutigen detaillierten Analyse genau dorthin, wo diese Ströme fließen. Wir schauen uns das verborgene Rückgrat unserer modernen Stromnetze an, und zwar die Sammelschiene.
Ja, im Englischen oft als Busbar bezeichnet. Das sind diese massiven, meist rechteckigen Metallstäbe, die quasi das Herzstück von jeder großen Energieverteilung bilden.
Also keine dicken Kabel.
Nee, wer da an dicke, runde Gummikabel denkt, der liegt völlig falsch. In diesen kompakten Schaltschränken, wo wir Ströme im Kiloampere-Bereich verteilen, da reicht Flexibilität einfach nicht mehr aus.
Mhm.
Da brauchen wir starre, hochgradig optimierte Profile, die müssen einfach physikalische Extreme aushalten.
Und genau dafür stützen wir uns heute auf ein wirklich faszinierendes technisches Dokument. Den Guide to Busbar Sizing for Current and Temperature Rise. Unsere Mission für dich heute ist es, zu entschlüsseln, warum die Dimensionierung von so einem scheinbar simplen Metallbalken ein hochkomplexes Problem des thermischen Managements ist.
Absolut. Wenn Ingenieure da nämlich die Physik ignorieren, dann haben wir nicht einfach nur einen Stromausfall.
Sondern?
Dann haben wir kaskadierende Kurzschlüsse. Und eine extrem akute Brandgefahr.
Wahnsinn. Die Physik, die uns hier in die Knie zwingt, ist ja die sogenannte Joule'sche Erwärmung, richtig?
Genau. Also jeder elektrische Leiter besitzt ja von Natur aus einen gewissen Widerstand.
Mhm.
Wenn da jetzt Strom hindurchfließt, dann kollidieren die Elektronen quasi mit der Gitterstruktur des Metalls.
Mhm.
Und diese kinetische Energie, die wird in Wärme umgewandelt.
Okay, das leuchtet ein.
Die Formel dafür ist I Quadrat R.
Mhm.
Also Strom im Quadrat mal der Widerstand.
Warte mal, im Quadrat? Das bedeutet ja, wenn wir den Strom in einer Anlage verdoppeln, dann verdoppelt sich die Abwärme nicht einfach nur.
Richtig. Sie vervierfacht sich. Das ist eine exponentielle Eskalation.
Krass.
Das Eigentümliche in Abelöhr bei der Konstruktion ist also gar nicht die Frage, wie viele Elektronen rein theoretisch durch das Metall passen. Es geht nur darum, wie wir diese immense, exponentiell wachsende Hitze wieder loswerden.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Stell dir vor, du hast zu Hause eine Fußbodenheizung. Das Prinzip ist da ja ganz ähnlich. Du pumpst Energie in den Boden und das System ist exakt so berechnet, dass der Boden die Wärme kontinuierlich an den Raum abgibt.
Mhm, es herrscht ein Gleichgewicht.
Genau. Aber was passiert, wenn du dieses Gleichgewicht komplett zerstörst und völlig unkontrolliert das Zehnfache an Energie in diese Rohre pumpst?
Ja, gute Frage.
Die Rohre selbst, also in unserem Fall das Metall der Sammelschiene, die schmelzen vielleicht nicht sofort. Aber der Boden um sie herum, also die Epoxidharzisolatoren, die Plastikhalterungen, die benachbarten Kabelmäntel, die fangen alle an, weich zu werden.
Richtig, der sprichwörtliche Boden unter den Füßen der Schaltanlage bricht weg.
Und die Folge sind dann freiliegende Kontakte, Überschläge und Lichtbögen, oder?
Exakt. Dieses thermische Gleichgewicht ist wirklich der absolut kritische Faktor. Die Wärme, die im Leiter durch diese I-Quadrat-R-Verluste entsteht, die muss exakt der Wärme entsprechen, die durch Konvektion abgegeben wird.
Also durch die vorbeiströmende Luft?
Genau. Durch Luft und durch Infrarotstrahlung an die Umgebung. Wenn die Wärmeabfuhr auch nur minimal geringer ist als die Wärmeproduktion, dann steigt die Temperatur der Schiene unaufhaltsam an.
Und das ist gefährlich?
Extrem. Da die Isolationsmaterialien in solchen Anlagen oft schon bei, sagen wir, 100 bis 130 Grad Celsius massiv degradieren, ist das Zeitfenster bis zur völligen Katastrophe extrem kurz.
Okay. Wenn das eigentliche Problem also diese unerbittliche Hitze ist, dann stellt sich ja logischerweise sofort die Frage, welches Material eignet sich am besten, um diesen thermischen Albtraum zu verhindern?
Da gibt es in der industriellen Elektrotechnik vor allem zwei Kontrahenten. Kupfer und Aluminium.
Mhm.
Kupfer hat eine wirklich herausragende elektrische Leitfähigkeit. Wir reden da von etwa 58 Megasiemens pro Meter. Das bietet den Elektronen extrem wenig Widerstand.
Und Aluminium?
Aluminium liegt da nur bei etwa 35 Megasiemens pro Meter. Das heißt, es erreicht gerade mal so 65% der Leitfähigkeit von Kupfer.
Oh, das ist ein ganz schöner Unterschied.
Ja. Um also exakt denselben Strom sicher zu leiten, ohne dass es heißer wird, muss eine Aluminiumsammelschiene einen um die 50-60% größeren Querschnitt haben als ihr Pendant aus Kupfer.
Hier wird es jetzt richtig spannend. Wenn ich mir diese Zahlen so ansehe, drängt sich mir nämlich ein massiver Widerspruch auf. Kupfer ist ja nicht nur bei der Leitfähigkeit weit überlegen, es hat laut unserer Quelle auch noch die besseren mechanischen Eigenschaften.
In der Tat.
Aluminium dehnt sich bei Hitze erheblich stärker aus. 23 Mikrometer pro Meter und Kelvin im Vergleich zu nur 17 bei Kupfer.
Ja, das ist ein bekannter Nachteil.
Aber das bedeutet doch in der Praxis, wenn ich da eine 5 Meter lange Aluminiumschiene habe, die sich im Betrieb extrem erhitzt und nachts wieder abkühlt, dann arbeitet dieses Metall doch massiv.
Oh ja, das tut es.
Es dehnt sich aus, es zieht sich zusammen, es zerrt an den Verschraubungen, bis man sogar spezielle, flexible Dehnungsausgleiche einbauen muss. Einfach, damit die Schiene nicht ihre eigenen Halterungen aus dem Schrank sprengt. Warum sollte sich ein Ingenieur diesen mechanischen Albtraum mit Aluminium überhaupt antun? Ist das nur eine billige Sparmaßnahme?
Also, das Faszinierende hieran ist die Gewichtung der Prioritäten in unterschiedlichen Projekten. Aluminium ist nämlich trotz all dieser Nachteile in bestimmten Szenarien absolut unschlagbar.
Okay.
Der offensichtlichste Grund ist das Gewicht. Aluminium hat nur etwa ein Drittel der Dichte von Kupfer.
Ah, krass.
Ja. Selbst wenn wir die Schiene 60% dicker machen müssen, um den Strom zu packen, wiegt die gesamte Konstruktion am Ende immer noch deutlich weniger als die halb so große Kupfervariante.
Verstehe. Wenn ich also kilometerlange Stromschienen unter die Decke von so einer riesigen Fabrikhalle hängen muss, dann reduziert Aluminium die statische Belastung des Gebäudes enorm.
Ganz genau. Und es gibt noch einen Punkt. Aluminium besitzt eine exzellente, natürliche Korrosionsbeständigkeit. An der Luft bildet Aluminium sofort eine dichte, passivierende Oxidschicht. In extrem rauen Umgebungen, denk mal an Offshore-Windparks oder Chemieanlagen, da ist Aluminium oft einfach die langlebigere Wahl.
Wir haben also das Material gewählt. Das ist ja dann kein reiner Sparzwang, sondern echt eine Frage der physikalischen Rahmenbedingungen.
Definitiv. Aber der Platzbedarf, der bleibt der limitierende Faktor für Aluminium.
Platz ist ja oft teuer.
Genau. Wenn wir mal in das Innere eines modernen Rechenzentrums schauen, da ist der Immobilienplatz extrem teuer. Die Schaltschränke müssen so kompakt wie möglich sein. Da wird mit Stromdichten von 1,4 bis 1,8 Ampere pro Quadratmillimeter gearbeitet. Da ist schlicht kein physischer Raum für diese massigen Aluminiumblöcke. In solchen hochverdichteten Umgebungen ist Kupfer quasi alternativlos.
Okay. Doch wie heiß darf dieses Metall in der Praxis nun tatsächlich werden, bevor uns die Schaltschränke um die Ohren fliegen? Selbst wenn wir uns für das platzsparende Kupfer entscheiden, können wir es ja nicht unendlich dicht packen.
Nee, das geht natürlich nicht. Das Metall überlebt die Ströme vielleicht, aber die umgebenden Komponenten halt nicht. Und da kommen die strikten thermischen Grenzen ins Spiel.
Wer legt die denn fest?
Hier definiert die Norm IEC 61139-1 die weltweiten Spielregeln. Die gibt einen ganz zentralen Parameter vor, das sogenannte Delta T.
Delta T?
Ja, das ist die erlaubte Temperaturerhöhung der Schiene über die Umgebungstemperatur hinaus. Die Norm geht bei diesen Standardtypprüfungen von einer Umgebungstemperatur von 35 Grad Celsius aus.
Okay.
Und für blanke Sammelschienen erlaubt sie typischerweise ein Delta T von 70 Kelvin. Die Schiene darf also 70 Grad wärmer werden als die Luft direkt um sie herum.
Warte mal. Das heißt ja, im ganz normalen Regelbetrieb, bei 35 Grad Raumtemperatur, darf das blanke Metall absolute 105 Grad Celsius erreichen. Das reicht ja aus, um Wasser zum Kochen zu bringen.
Ja, das tut es. Aber das ist nur das theoretische Limit unter idealisierten Laborbedingungen.
Also freie Konvektion, reichlich Platz?
Genau. Perfekte Raumtemperatur. Die harte Realität im industriellen Alltag sieht aber anders aus. Da verlangt die Physik drastische Anpassungen. Das nennt man dann Derating.
Derating. Also eine Leistungsminderung?
Exakt. Wenn die Schiene nicht bei 35 Grad, sondern in einer warmen Maschinenhalle bei 40 Grad Umgebungstemperatur betrieben wird, zwingt uns die Physik, die Leistung zu drosseln. Der Derating-Faktor fällt dann beispielsweise auf 0,91.
Aha.
Die Schiene darf also nur noch 91% ihres Nennstroms führen, um dieses Delta-T-Limit von 70 Kelvin nicht zu reißen.
Also, was bedeutet das alles? Ist so ein Schaltschrank in der Industrie dann nicht noch viel extremer? Die Schienen stehen da ja nicht frei im Raum herum. Die sind oft in Stahlblechschränke eingesperrt.
Oh ja, oft sogar komplett abgedichtet, um sie vor Staub oder Strahlwasser zu schützen. Das sind diese sogenannten IP55-Gehäuse.
Wenn ich das mal für dich visualisieren darf, das ist im Grunde so, als würde man einem Menschen im Hochsommer bei 40 Grad im Schatten eine komplett luftdichte Regenjacke anziehen.
Schönes Bild.
Der Schweiß, also die Hitze der Anlage, kann einfach nirgendwo hin. Es gibt keinen Luftaustausch. Weil die Wärme in der Jacke gefangen ist, muss die körperliche Anstrengung, also der durchfließende Strom, massiv gedrosselt werden. Sonst droht einfach der totale Hitzekollaps.
Wenn wir das im größeren Kontext betrachten, trifft diese Analogie den Kern des Problems wirklich exakt. In so einem luftdichten IP55-Schrank gibt es null kühlende Luftströmung von außen.
Null.
Die gesamte Wärme der Schiene muss zuerst die Luft im Inneren erhitzen, diese Luft erhitzt dann das Stahlblech des Gehäuses und erst das Blech kann die Wärme dann an die Außenwelt abstrahlen.
Das klingt nach einem extrem ineffizienten thermischen Flaschenhals.
Das ist es auch. Eine Schiene, die draußen an der freien Luft 1000 Ampere schafft, die fällt in so einem geschlossenen Schrank bei 45 Grad auf ca. 850 Ampere ab.
Wow, ein Verlust von über 15%.
Genau. Und diesen Verlust muss man bei der Konstruktion durch noch mehr Kupfereinsatz teuer kompensieren.
Und als ob das nicht schon komplex genug wäre, erwähnt unsere Quelle ja auch noch Alterungsprozesse. Da bilden sich über die Zeit Oxidschichten an den Kontakten, die den Widerstand erhöhen. Kannst du uns mal erklären, was da genau auf mikroskopischer Ebene passiert?
Ja, das ist einer der gefährlichsten Mechanismen in der Elektrotechnik überhaupt. Wir haben ja vorhin schon kurz über die thermische Ausdehnung gesprochen. Wenn so eine Anlage morgens hochfährt und unter Volllast läuft, erhitzt sich die Schiene und dehnt sich aus. Nachts, bei geringerer Last, kühlt sie wieder ab und zieht sich zusammen.
Also eine ständige Bewegung.
Exakt. Diese ständige Mikrobewegung an den überlappenden, verschraubten Kontaktstellen zweier Schienen erzeugt winzige Spalten. Sauerstoff aus der Umgebungsluft dringt dann in diese mikroskopischen Risse ein und reagiert mit dem Metall.
Und dann bildet sich die Oxidschicht. Und diese Schicht leitet den Strom dann schlechter, richtig?
Viel schlechter. Das Oxid wirkt quasi wie ein mikroskopischer Isolator. Dadurch steigt der elektrische Übergangswiderstand genau an dieser Schraubverbindung.
Ah, und wenn wir uns an unsere Anfangsformel I² R erinnern, höherer Widerstand bedeutet bei gleichem Strom sofort mehr Wärme.
Vollkommen richtig. Die Verbindung wird also im nächsten Zyklus noch heißer, dehnt sich noch stärker aus, saugt beim Abkühlen noch mehr Sauerstoff an, bildet noch mehr Oxid.
Ein klassischer Teufelskreis. Ein Thermal Runaway, bis die Verbindung buchstäblich anfängt zu glühen. Wie verhindern Ingenieure das denn?
Sie setzen da auf Oberflächenveredelung. Die Kontaktflächen der Kupferschienen werden oft verzinnt oder versilbert, einfach weil deren Oxide elektrisch leitfähiger sind.
Ach, clever.
Und sie verwenden spezielle Tellerfedern an den Schrauben. Die halten extrem hohe Anzugsdrehmomente aufrecht und gleichen diese thermische Kontraktion aus, sodass der Sauerstoff gar nicht erst eindringen kann.
Okay, das leuchtet ein. Da stellt sich mir aber noch eine weitere Frage, und zwar bezüglich der Frequenzen. Man hört in der Elektrotechnik ja immer wieder vom sogenannten Skin-Effekt. Was ist das und verstopft uns dieser Effekt nicht auch noch unsere ohnehin schon heißen Sammelschienen?
Der Skin-Effekt ist ein wirklich faszinierendes Phänomen bei Wechselstrom. Wenn Wechselstrom durch einen Leiter fließt, dann erzeugt er in dessen Innerem ein magnetisches Wechselfeld. Dieses Feld induziert wiederum kleine Wirbelströme im Metall. Und die Physik führt dazu, dass sich diese Wirbelströme im Zentrum des Leiters gegen den Hauptstrom richten und ihn schwächen, während sie ihn an den Rändern verstärken.
Das heißt, der Strom wird förmlich aus der Mitte des Metalls an die Oberfläche, also die Haut, den Skin, verdrängt.
Genau das passiert.
Bedeutet das dann, der innere Kern einer richtig dicken Kupferschiene ist für den Stromtransport komplett nutzlos, weil der Strom nur an der Außenseite fließt?
Im Extremfall ja. Aber bei unseren standardmäßigen Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hertz dringt der Strom etwa 9 bis 10 Millimeter tief in das Kupfer ein.
Okay.
Wenn du also eine Schiene machst, die 20 Millimeter dick ist, dann ist das noch völlig in Ordnung. Der gesamte Querschnitt wird genutzt. Hättest du aber einen massiven Block von 50 Millimetern Dicke,
dann hättest du in der Mitte einen riesigen toten Bereich.
Richtig. in dem kaum noch Strom fließt. Das Metall wäre verschwendet, würde aber das Gewicht und die Kosten massiv in die Höhe treiben.
Und wann wird dieser Skin-Effekt dann wirklich zum Problem?
Wirklich problematisch wird er erst bei höheren Frequenzen, etwa bei 400 Hertz, wie man sie in der Luftfahrt oder in speziellen Industrieanlagen nutzt. Dort ist die Eindringtiefe so extrem gering, dass man oft hohle Rohre statt massiver Schienen verwendet.
Angesichts all dieser Faktoren, Material, Temperatur, Gehäuse, Oxidschichten, Skin-Effekt, wie jonglieren Ingenieure das alles in der Praxis, ohne bei jeder Anlage das Rad oder halt das Ohmsche Gesetz neu erfinden zu müssen?
Sie greifen da auf standardisierte Methodiken zurück. Die Quelle beschreibt eine sehr klare, siebenstufige Methode, die aus diesem ganzen physikalischen Chaos einen linearen, abarbeitbaren Prozess macht.
Lass uns das doch mal an dem konkreten Praxisbeispiel aus dem Leitfaden durchspielen.
Gerne. Also, wir sollen eine Niederspannungsverteilung entwerfen. Die soll gigantische 2000 Ampere Dauerstrom führen.
Okay, 2000 Ampere?
Wir wählen Kupfer. Die Anlage steht in einer Halle bei 40 Grad Celsius und wir nutzen ein leicht belüftetes Gehäuse mit der Schutzart IP31.
Wie sieht die Rechnung da in den ersten Schritten aus?
In den ersten drei Schritten definieren wir diese Randbedingungen und legen eine Zielstromdichte fest. Die Industrie peilt bei Kupfer in solchen Anlagen oft etwa 1,4 Ampere pro Quadratmillimeter an.
Okay, und in Schritt 4 berechnen wir daraus dann den theoretischen Mindestquerschnitt. Also ich teile 2000 Ampere durch 1,4 und das ergibt einen rechnerischen Mindestquerschnitt von rund 1429 Quadratmillimetern massivem Kupfer.
Genau. Das ist die Theorie.
Hier muss ich aber direkt einhaken. Laut Quelle wählt der Ingenieur am Ende eben nicht einen massiven Kupferblock von 1500 Quadratmillimetern.
Nein, das tut er nicht.
Er zerteilt das Ganze. Er wählt drei einzelne flache Schienen a 80 mal 10 Millimeter. Also insgesamt 2400 Quadratmillimeter. Das sind fast 1000 Quadratmillimeter mehr als rechnerisch nötig. Warum dieser Umweg? Ist ein einzelner fetter Block nicht viel effizienter? Warum zwingt man die Ströme durch drei parallele Platten und verschwendet scheinbar so viel teures Material?
Also das wirft eine wirklich wichtige Frage auf. Ein massiver Block wäre in diesem Fall der reinste thermische Selbstmord.
Echt? Warum?
Hier greift wieder das Konzept der Oberfläche zur Wärmeabgabe. Die Hitze kann das Metall ja nur über die Oberfläche verlassen. Ein kompakter, massiver Kupferblock von 1500 Quadratmillimetern hat viel Volumen, in dem die Wärme entsteht, aber verhältnismäßig verdammt wenig Außenfläche, um sie an die Luft abzugeben.
Ah, okay. Und die flachen Schienen?
Drei dünne, flache Schienen haben zusammen exakt das gleiche oder sogar mehr Volumen, bieten der vorbeiströmenden Luft aber eine gigantische Oberfläche zur Kühlung an.
Mehr Oberfläche gleich bessere Konvektion. Das leuchtet mir absolut ein. Aber warum dann diese gewaltige Überdimensionierung auf 2400 Quadratmillimetern?
Das ist der Preis für ein Phänomen namens Mutual Heating, also die gegenseitige thermische Beeinflussung.
Okay.
Da wir diese drei flachen Schienen aus Platzgründen sehr eng nebeneinander in den Schrank schrauben müssen, stehen sie sich thermisch gegenseitig im Weg.
Ah, das ist... Wie, stelle vor, du stehst im Hochsommer in einem dicht gedrängten Aufzug. Selbst wenn du selber gar nicht schwitzt, heizt sich die Infrarotstrahlung und die warme Luft der Personen direkt neben dir massiv auf.
Ja, perfektes Beispiel. Genau das passiert mit den Schienen. Die mittleren Schienen können ihre Infrarotstrahlung nicht frei in den Raum abgeben, weil links und rechts heiße Kupferschienen stehen, die einfach zurückstrahlen.
Und die Luftströmung?
Auch die kühlende Luftströmung wird zwischen den engen Spalten blockiert. Durch dieses Mutual Heating sinkt die effektive Strombelastbarkeit pro Einzelschiene typischerweise um 10-20% im Vergleich zu einer Schiene, die ganz alleine im Raum steht.
Die Schienen heizen sich also gegenseitig auf. Deshalb muss man die effektive Strombelastbarkeit massiv drosseln. Der Ingenieur muss also diese großzügigen Reserven einbauen wie diese gewählten 2400 Quadratmillimeter.
Ganz genau. Das ist keine Verschwendung. Das ist die thermische Lebensversicherung der Anlage. Nur so kann er in Schritt 6 rechnerisch nachweisen, dass die drei Schienen selbst im 40 Grad heißen Schrank niemals dieses Limit von 70 Kelvin überschreiten.
Das ist wirklich faszinierend. Und um das Ganze abzurunden, wird abschließend noch Schritt 7 die Kurzschlussfestigkeit geprüft? Der Querschnitt muss den erwarteten Kurzschluss aushalten. Da reden wir ja von ganz anderen Dimensionen.
Der absolute Worst Case. Bei einem Kurzschluss fließen für Bruchteile einer Sekunde nicht 2000 Ampere, sondern vielleicht 50.000 Ampere.
Wahnsinn!
Und hier geht es nicht nur darum, dass das Kupfer in diesen Millisekunden nicht schmilzt, es geht um reine mechanische Gewalt.
Mechanische Gewalt. Durch den Strom.
Ja, durch den gigantischen Strom entstehen gewaltige elektromagnetische Felder um die Schienen herum. Diese sogenannten Lorentzkräfte lassen die parallelen Schienen wie extrem starke Magnete wirken, die sich gegenseitig abstoßen.
Die Schienen versuchen sich also buchstäblich selbst aus der Verankerung zu sprengen.
Exakt. Wenn die Halterungen nicht im exakt berechneten Abstand gesetzt sind, verbiegen sich diese massiven Kupferschienen bei einem Kurzschluss wie gekochte Spaghetti. Oder sie reißen einfach ihre dicken Stahlschrauben ab.
Krass. Der Querschnitt und die mechanische Befestigung müssen diese Schockwellen also abfangen, bevor der Leistungsschalter nach 0,3 Sekunden den Stromfluss überhaupt kappt.
Ganz genau.
Was auch spannend ist, sind die Normenunterschiede, die die Quelle kurz beleuchtet. Während die IEC 61439-1 für Europa viele Berechnungen und mathematische Modelle erlaubt, verlangt die nordamerikanische UL 891 deutlich strengere physische Typprüfungen.
Ja, die Philosophie ist da grundlegend anders. Die IEC vertraut der Physik, die UL 891 fordert den empirischen Beweis. Da wird die Anlage oft buchstäblich im Labor gegrillt und man provoziert den Kurzschluss, um zu sehen, ob das Kupfer hält oder die Funken fliegen.
Es ist also ein Unterschied zwischen berechneter Sicherheit und rigorosem Praxistest. Das bringt uns ans Ende unserer heutigen Erkundung für dich. Wenn du dir aus dieser Tiefe der Elektrotechnik eine Sache merkst, dann diese. Die Sammelschienendimensionierung ist eine kunstvolle Balance aus Materialwahl, also Kupfer versus Aluminium, präzisem thermischen Management, denk an das 70 Kelvin Limit, und der genauen Kenntnis der Umgebung durch das D-Rating.
Absolut.
Es ist diese unsichtbare Ingenieurskunst im Hintergrund, die verhindert, dass unsere moderne Infrastruktur im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgeht. Die Quelle erwähnt am Ende auch noch zukünftige Entwicklungen. Und wenn wir bedenken, dass wir aktuell unsere Netze durch megaschnelle Ladeparks für E-Autos und gigantische KI-Rechenzentren ans absolute Limit pushen.
Oh ja, die Lasten steigen enorm.
Werden wir dann bald den Punkt erreichen, an dem Kupfer und Aluminium allein nicht mehr ausreichen? Werden wir in ein paar Jahren alltägliche Schaltschränke sehen, die nicht mehr nur auf Luftkühlung setzen, sondern aktive Flüssigkeitskühlungen oder völlig exotische Legierungen für ihre Sammelschienen benötigen? Etwas zum Nachdenken für dich. Bis zum nächsten Mal.